Also es geht vor allen Dingen nochmal rückblickend um eine Beschäftigung mit dieser Epoche der Linksregierung in Brasilien, in Venezuela, immer noch an der Regierung, Nicaragua, immer noch an der Regierung, Bolivien und anderen Ländern in der Region, wo ich ein paar Beispiele rausnehme. Es ist zu viel, um das alles an einem Abend zu besprechen, aber ich glaube, es lassen sich doch ein paar Thesen und Aspekte rausfiltern, die verallgemeinerbar sind und mit denen man einen Überblick bekommen kann über die Entwicklung unter den Linksregierungen und ihr Scheitern.
Es gibt ja einige Namen, die für sehr, sehr große Hoffnungen stehen. Also Correa in Ecuador, Morales in Bolivien, Chavez, dann Maduro in Venezuela. Das waren alles, trotz aller Kritik, ja linke Regierungen. Man könnte noch ein paar hinzufügen. Du sagst, sie sind aber entweder gescheitert oder haben sich auf jeden Fall von den sozialen Bewegungen auch dann stark wegbewegt oder die Hoffnungen ja nicht so wirklich erfüllt. Wodurch kam dieser Niedergang deiner Meinung nach?
Ich glaube, ein zentraler Aspekt ist, dass diese Regierungen fast alle oder in großen Teilen eine sehr radikale Rhetorik hatten. Da wurde von Sozialismus gesprochen, von Umverteilung, von einer Neuerfindung der Linken, von einem Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Und wenn man sich aber die konkreten Maßnahmen anguckt, dann sind die doch unterm Strich eher traditionell und haben in einer wirtschaftlich sehr guten Konjunktur zu einer Neuverteilung von, oder eben nicht so ganz Neuverteilung, sondern einer anderen Verteilung von Überschüssen geführt, die sehr stark den Armen zugute kamen, die aber von heute aus betrachtet überhaupt nicht nachhaltig waren und die eben im Endeffekt eine Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik betrieben haben, die keine grundsätzlich neue Gesellschaft ermöglicht hat, sondern die in viele Fallen gegangen sind, die auch vorher schon existiert haben. Wenn man sich beispielsweise die Rohstoffabhängigkeit von Venezuela anschaut und die Abhängigkeit vom Öl und dann auch die Abhängigkeit der Sozialprogramme von dem Export dieses Öls oder den Versuch in Brasilien eine Sozialpolitik zu machen, bei der man konstatieren kann, dass sie den Armen zugute kam, eine Zeit lang, dass diese Menschen aber oft wieder zurückgefallen sind in die Armut, als sich der wirtschaftliche Boom erschöpft hat und die Gewinne weiterhin in den Taschen des reichen Teils der Bevölkerung geblieben sind.
Das sagen natürlich viele linke Regierungen. Naja, zum einen mal sind wir ja eingebunden in internationale Märkte, da kann man nicht so ganz leicht raus. Dann außerdem ist es ein langwieriger Wandel, wirklich, dass dann die ärmere Bevölkerung doch mehr abbekommt langfristig. Was sagst du dazu?
Ich denke, dass es so kurz waren diese Regierungsphasen ja nicht. Also Evo Morales hat 14 Jahre, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, regiert. Chavez hatte auch sehr lange Zeit, um da Projekte umzusetzen. Man muss natürlich sehen, dass diese Regierungen immer mit einer rechten Opposition konfrontiert waren, die jede Gelegenheit genutzt hat, um zu versuchen, wieder an die Macht zu kommen. Das wussten diese linken Regierungen und sie sind an die Regierung gekommen, durch die sehr starke Unterstützung sozialer Bewegungen, die viel Hoffnung in sie gelegt haben, die sie aktiv unterstützt haben und die im Laufe dieser Regierungszeit aber ihre Unterstützung immer weiter zurückgezogen haben. Das heißt, jenseits der reaktionären Kräfte, die immer natürlich gegen diese progressiven Regierungen geschossen haben, haben die linken Regierungen sich immer weiter entfernt von ihrer eigenen Basis und von den Leuten, für die sie eigentlich angetreten sind, Politik zu machen. Und wo dann eine indigene Bewegung in Ecuador irgendwann gesagt hat, das ist nicht mehr unsere Regierung, nachdem die Regierung sie wegen Straßenblockaden als Terroristin verfolgt hat und ihre Anführer und Anführerinnen ins Gefängnis gesteckt hat, ist das kaum verwunderlich. Insofern ist der Verweis auf die starke Rechte in diesen Ländern immer richtig. Aber mein Eindruck ist schon, dass es oft zu einer Ablenkung auch führt von den Fehlern, die diese Regierungen selber gemacht haben.
Gerade ist ja der Rechtsruck ein weltweites Phänomen. Gibt es denn da spezielle Züge in Lateinamerika? Wie würdest du die beschreiben?
Also es ist ja, als Bolsonaro an die Regierung kam, wurde oft vom Tropen-Trump geredet, um da eine Verbindung herzustellen. Es gibt natürlich eine weltweite Neukonfiguration der Rechten, die sich in den Regierungsbeteiligungen oder in den an der Regierung ausdrückt. Aber in Lateinamerika gibt es schon spezielle Hintergründe nochmal. Gerade wenn man sich jetzt Bolivien beispielsweise anschaut, wo die, nennen wir sie mal, wie sie sich selber nennt, die Übergangsregierung, die sogenannte, ganz klar rassistisch auftritt, das Kabinett rein weiß ist und von dem der Repräsentation, also bei aller großen Kritik an Morales auch, die auch heute Abend nochmal zur Sprache kommen wird, bei aller großen Kritik völlig klar ist, dass diese Rechte jetzt in die Fußstapfen einer rassistischen, einer kolonialen Elite tritt und ihren Machtanspruch auf ein Land wieder ausdrücken kann. Und ich glaube, gerade wenn man sich Bolsonaro nochmal in Brasilien anschaut, dann sind das Liebäugeln mit der Militärdiktatur in Brasilien ist schon was Spezielles, speziell in der Region, wo die Rechte auf eine lange Tradition dieser Diktaturen zurückblicken kann und eine unangefochtene Macht ausüben konnte, und dahin wollen sie wieder zurück. Und dafür gibt es nach wie vor in der weißen Minderheit, oder in Bolivien ist es auf jeden Fall eine gesellschaftliche Minderheit, eine Mehrheit, die dahin zurück möchte.
Was bedeutet denn gerade der Rechtsruck, der ja jetzt auch gerade in Ländern, nicht nur in Brasilien, sondern auch anderen, Bolivien haben wir ja auch angesprochen, auch in Lateinamerika Einzug hält. Was bedeutet dieser Rechtsruck jetzt gerade auch für ärmere Bevölkerung, für indigene Bevölkerung und andere Minderheiten auch?
Der Rechtsruck in Lateinamerika bedeutet auf jeden Fall eine verstärkte Ausgrenzung der Menschen, die unter den progressiven Regierungen immerhin eine Form der Repräsentation und Anerkennung bekommen haben. Sie werden wieder verbannt auf die hinteren Plätze und sind wieder Objekte, also reine Objekte des Staates. Und das, was versucht wurde, zum Teil ihnen eine Rolle zu geben innerhalb des Staatsapparates in der Repräsentation, das wird komplett wieder zurückgefahren. Eine Quote beispielsweise, wie sie in Brasilien eingeführt wurde für Menschen, für schwarze Menschen oder also für afro-brasilianische oder indigene an den Universitäten, sowas wird unter einer Regierung Bolsonaro natürlich nicht weiter forciert, sondern die Klassenspaltung in die reiche weiße Oberschicht und die ärmere, in der Regel schwarze, indigene Unterschicht wird weiter forciert.
Bedeutet das aber vielleicht auch neue Chancen, neue Aufbruchsstimmung? Also wenn man einen rechtsextremen Präsidenten als Gegner hat, da ist ja vielleicht dann auch gerade die Mobilisierung wieder deutlicher, als sie vielleicht früher war.
Das wäre die Hoffnung auf jeden Fall. Ecuador oder die starken Proteste in Ecuador jetzt im letzten Herbst gegen die Regierung Lenin Moreno gehen vielleicht in diese Richtung, wo die indigene Bewegung ihre Mobilisierungskraft sehr deutlich nochmal gezeigt hat, nachdem sehr spekuliert wurde, wie sie unter Correa eben geschwächt wurden und diese Proteste nochmal sehr deutlich gemacht haben, wie stark die indigene Bewegung in Ecuador ist. In Brasilien tut sich die Linke deutlich schwerer, würde ich sagen, eine echte Opposition gegenüber Bolsonaro zu entwickeln. Es wird verschiedene Bündnisse werden ausprobiert und versucht zusammenzukommen. Aber so richtig von dem, was nach dem Machtantritt von Bolsonaro überlegt wurde, wie breit die Bündnisse werden sollen, wie jetzt die Opposition aussehen kann, davon ist noch nicht so richtig viel zu sehen, und man hat nach wie vor den Eindruck, dass da eine große Lähmung vorherrscht.
Du wirst ja heute Abend in deinem Vortrag auch auf die feministischen Bewegungen eingehen. Weshalb ist die im Augenblick in Lateinamerika gerade so stark und auch so spannend?
Ich glaube, die feministische Bewegung nicht nur in Lateinamerika bietet Antworten auf Fragen, die Linksregierung und eine, ja, sagen wir mal, traditionelle Linke nicht beantworten kann. Indem Herrschaftsverhältnisse thematisiert werden und überwunden werden wollen, die viel mit einem patriarchalen Staatsapparat auch zu tun haben, der von den Linksregierungen nie wirklich angegangen wurde, bieten jetzt die feministischen Regierungen eine, ja, eine Antwort, eine Selbstermächtigung, die genau das ins Zentrum der Kritik rückt und die damit deutlich was beitragen können zu dem Verständnis des Staates, nicht nur in Lateinamerika, und den linken Regierungen, Regierungsbeteiligung überhaupt und den Ansprüchen an Emanzipation. Also da werden im Grunde, muss man sagen, Maßstäbe gesetzt nochmal, wie zukünftig in Lateinamerika, aber auch hierzulande über Emanzipation nachgedacht werden muss. Und dass es eben nicht mit einer reinen Sozialpolitik oder Repräsentation getan ist, sondern dass es tatsächlich um Emanzipationsprozesse gehen muss, die im Staat und gegen den Staat und neben dem Staat ein anderes Verhältnis der Menschen untereinander herstellen. Nennen wir es die solidarische Beziehung herstellen können.
Kannst du uns da Beispiele nennen? Ich meine, den Frauenstreik, den werden vielleicht viele schon kennen, der aus Argentinien ursprünglich ja kommt und auch Wellen geschlagen hat. Was gibt es da noch?
Ich glaube, am bekanntesten und am wichtigsten gerade war tatsächlich die feministische Performance in Chile, die im Rahmen der Proteste dort aufgeführt und weltweit rezipiert wurde, wo Frauen mit einer Performance, die patriarchalen Verhältnisse thematisiert haben, die Verantwortung von Bullen und Staat aufgegriffen haben und das mit einer Symbolik und Kraft, die ja nur zum Nachmachen eingeladen hat. Und das wurde in komplett Lateinamerika bis nach Istanbul, wo es den Versuch gab, das aufzuführen, wurde das aufgegriffen und hat, glaube ich, einen Raum aufgemacht, der sehr wichtig war, um in der Protestbewegung in Chile einerseits nochmal feministische Stimmen sehr stark zu machen. In ganz Lateinamerika gab es auf Twitter, was natürlich ein sehr eingeschränktes Medium ist, wer das dann nutzt, aber gab es eine ganze Welle von Tweets von Frauen, die ihre eigenen Missbrauchserfahrungen in diesem Kontext thematisiert haben und die ja den Raum, den diese Performance geöffnet hat, genutzt haben, um zu sagen, ich bin auch betroffen und diese Gesellschaft muss sich dringend verändern.